Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu den Fachfragen, dem Podcast zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Philipp Ansbach und heute geht es um Exportkontrolle als Teil eines Compliance-Management-Systems und die Herausforderungen in einem sich verändernden Umfeld. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem gut gefüllten Konferenzraum eines Unternehmens. Die Atmosphäre ist gespannt, denn das Unternehmen steht kurz vor einem bedeutenden Vertragsabschluss mit einem internationalen Partner. Plötzlich hebt der Compliance-Beauftragte die Hand und fragt: Haben wir eigentlich alle Exportkontrollvorschriften geprüft? In diesem Moment wird klar, wie entscheidend das Thema Exportkontrolle für den Erfolg von Unternehmen ist. Es geht nicht nur darum, Produkte zu verkaufen und zu versenden. Es geht darum, Gesetze und Vorschriften verschiedenster Jurisdiktionen zu kennen und einzuhalten, um Risiken zu vermeiden und den guten Ruf des Unternehmens zu schützen. Dazu spreche ich heute mit Daniel Kaiser und Dilara Konrad. Daniel Kaiser ist als Senior Manager bei PwC im Bereich Customs, Excise and International Trade in Hamburg tätig. Dilara Konrad arbeitet als Associate ebenfalls bei PwC im Bereich Customs, Excise and International Trade am Standort Düsseldorf. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, lieber Daniel Kaiser und liebe Dilara Konrad.
Vielen Dank. Hallo.
Hallo. Danke auch von meiner Seite.
Kommen wir gleich schon zu meiner ersten Frage. Was sind die grundlegenden Anforderungen der Exportkontrolle, die jedes Unternehmen kennen sollte?
Genau, also in der Exportkontrolle geht es eigentlich darum, dass der Außenhandel grundsätzlich frei ist, aber natürlich auch Restriktionen unterliegen kann, zum Beispiel Genehmigung oder Sanktion. Dazu bieten sich 4 Kontrollfragen an, nämlich wo, was, wen und wofür. Das Was betrifft dann natürlich die Ausfuhr von den Gütern, die entweder genehmigungspflichtig sind oder den Sanktionen unterliegen, insbesondere solchen, die in Güterlisten aufgeführt sind. Das sind dann Dual-Use-Güter, also die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, entsprechend Militärgüter, auch nukleare Güter und Technologien und Software können erfasst sein. Da muss man aber auch beachten, dass die Embargo-Regelungen natürlich auch noch da eine Rolle spielen, eben mit den sanktionierten Gütern. Entsprechend muss man sich fragen, wohin liefere ich? Also bestehen Restriktionen für das Zielland, in das ausgeführt werden soll? Und wofür werden die Güter verwendet? Zu einem unerlaubten Zweck, zum Beispiel im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen oder dass Menschenrechte verletzt. Und dann, gerade wenn es um Embargo-Regularien geht, natürlich, wer sind die Geschäftspartner? Gibt es ein Bereitstellungsverbot? Darf ich mit der Person überhaupt Handel betreiben? Oder handelt es sich eben um eine sanktionierte natürliche Person oder ein Unternehmen?
Genau, wir sehen an dieser Auflistung schon, dass es ein sehr umfassendes Thema ist und eine Vielzahl von Unternehmensbereichen, Unternehmensfunktionen berührt. Sprich, vor einer Transaktion, die grenzüberschreitend ist, muss ich prüfen, welche Ware möchte ich ausführen? Ist diese Ware von Restriktionen erfasst? Wohin geht diese Ware? Gibt es Embargo-Regelungen, die dem entgegenstehen können? Wofür wird die Ware verwendet? Gibt es also entsprechende verwendungszweckbezogene Restriktionen, die zu beachten sind? Und an wen geht die Ware? Wer sind die in dem Geschäftsablauf involvierten Personen und unterliegen diese Personen entsprechenden Bereitstellungsverboten? Das Ganze ist eine Gemengelage von verschiedensten nationalen und EU-Vorschriften, die es zu beachten gilt und birgt für sich eine Komplexität, der man begegnen muss, was dazu führt, dass man für sich Strukturen schaffen muss, wie man dem begegnen kann. Weil wir müssen ja auch feststellen, diese Transaktionen wiederholen sich im täglichen Geschäft des Unternehmens, sodass wir nicht in jedem Fall eine Einzelfallprüfung machen müssen, sondern systematisch diese Prüfungen, diese Kontrollen aufbauen müssen.
Wie kann ich als Unternehmen mein Risiko in Bezug auf die außenwirtschaftsrechtlichen Vorgaben ermitteln?
Genau, das bedarf dann einer ganzheitlichen Betrachtung der Geschäftsvorfälle eben mit den vorgenannten Kontrollfragen. Also, was habe ich für Geschäfte? Was für Auslandsbezüge habe ich? Wer sind meine Geschäftspartner? Woher weiß ich, was der Endverwendungszweck ist? Wer ist der Endverwender? Also wirklich die Identifikation der kontrollierten Güter, wenn die einer Genehmigungspflicht unterliegen, dass man auch wirklich sich die Genehmigungspflicht einholt, ein Compliance-Programm einrichtet, dann natürlich auch die Exportaktivitäten überwacht und dokumentiert und vor allem auch die aktuelle Gesetzgebung verfolgt.
Genau, diese ganzheitliche Betrachtung erfordert natürlich eine gewisse Struktur und dafür gibt es entsprechende Werkzeuge. Im Wesentlichen eine Risikokontrollmatrix, in der man dann individuell die einzelnen Risiken im Unternehmen erfasst, die exportkontrollseitig bestehen und die dann entsprechend bewertet hinsichtlich des Schadensausmaßes und hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit. Anhand dieser Betrachtungsweise kann man dann in einem nächsten Schritt sich überlegen, welche Kontrollmaßnahmen brauche ich, um dem Risiko im ausreichenden Maße begegnen zu können. Man kann sich vorstellen, dass natürlich ein Unternehmen, was im Rüstungsbereich tätig ist, andere Risiken hat als Unternehmen aus dem klassischen Maschinenbau. Und das gilt es natürlich auch dann zu übertragen in das eigene Compliance-Management-System für Exportkontrollzwecke, weil natürlich unterschiedliche Kontrollmaßnahmen dann auch erforderlich sind.
Welche Unternehmensfunktionen haben Berührungspunkte zur Exportkontrolle?
Also pauschal kann man das gar nicht so sagen. Nach unserer Erfahrung haben eine Vielzahl von Unternehmensfunktionen eine Rolle bei der Umsetzung von geeigneten Kontrollen. Das ist dann zum Beispiel der Versand, die IT und das Accounting, aber auch und der Vertrieb. Die ja wohl größte Schnittstelle ist dann immer die Zollabteilung, wenn Exportkontrolle und Zoll ähnlich in einer Abteilung angesiedelt sind.
Wie die Lara das gerade schon dargestellt hat, haben unterschiedlichste Bereiche mit unterschiedlichsten Funktionen Berührungspunkte zur Exportkontrolle. Dementsprechend ist es wichtig, dass im gesamten Unternehmen eine Sensibilisierung stattgefunden hat und fortlaufend stattfindet hinsichtlich der exportkontrollrechtlichen Risiken und man dann noch je Funktionalität, je Abteilung geeignete Maßnahmen definiert. Dabei ist natürlich auch zu berücksichtigen, dass verschiedenste Funktionen für die erforderlichen Kontrollen relevante Informationen haben, zum Beispiel der Vertrieb, der natürlich die Information zum Kunden hat, der da die Informationen bezüglich des fraglichen Verwendungszwecks beisteuern kann, aber auf der anderen Seite der Vertrieb natürlich die Funktion hat und entsprechenden Gewinne generieren soll, verkaufen soll. Das wiederum kann zu Interessenskonflikten führen, die es auch in einem Compliance-Management-System zu berücksichtigen gilt, durch geeignete Kontrollmaßnahmen, durch Stichprobenprüfung, um da dem Risiko entsprechend zu begegnen, was man dann auch dabei betrachten muss, wer welche Funktion bekommt.
Welche Best Practices gibt es für die Implementierung eines erfolgreichen Compliance-Management-Systems in Bezug auf Exportkontrollen?
Also es gibt keine One-Size-Fits-All Best Practice, das einfach einer individuellen Betrachtung darf, aufgrund der Gegebenheiten und des Risikos. Von dem BAFA gibt es einen ICP, Merkblatt, das firmenintern ist, daran kann man sich dann grob orientieren. Wichtig ist dabei halt, dass die Unternehmensleitung sich an den Zielen der Exportkontrolle bekennt und diese unterstützt, dass Risikoanalysen vorgenommen werden, die Zuständigkeiten klar verteilt sind, dass auch die personellen und technischen Mittel gegeben sind, die Prozesse klar definiert und auch, dass die Mitarbeiter natürlich entsprechend auch ausgewählt sind und geschult werden, dass aber auch Sensibilisierungen stattfinden, gerade in Bezug auf die Schnittstellen, dass die Wichtigkeit von Exportkontrolle nochmal unterstrichen wird und dass die Prozesse auch regelmäßig kontrolliert werden, so wie Daniel auch schon gesagt hat, also mit regelmäßigen Audits und Kontrollen, die sind dann firmenintern, aber es können natürlich auch externe Dienstleister hinzugezogen werden.
Genau, ich glaube, wichtig ist dabei, wie wir es eingangs schon erwähnt hatten, vorangestellt ist immer die eigene Risikobewertung, die Betrachtung der eigenen Risiken, um darauf aufbauend dann Maßnahmen abzuleiten, die wirksam sind und wirksame Kontrollen bieten, einen wirksamen Schutz gegen Rechtsverstöße bieten. Dabei bietet sicherlich das Merkblatt vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eine erste Orientierung, aber selbst das Merkblatt sagt, dass es einer individuellen Umsetzung im Unternehmen bedarf, und man natürlich dann die Risiken individuell bewerten muss. Wie ich es anfangs schon erwähnt habe, das Rüstungsunternehmen hat andere Herausforderungen als der Mittelständler, der im Maschinenbau tätig ist oder ein einfaches Handelsunternehmen. Da kann es unterschiedliche Herausforderungen geben, die unterschiedlich betrachtet werden müssen. Und auch das Umfeld eines Unternehmens ist relevant. Ein Unternehmen, was sich mit Exportkontrolle befasst, steht ja selten auf einer grünen Wiese, sondern da macht es Sinn, auch zu gucken, was gibt es schon für Maßnahmen im Bereich des Compliance-Managements, wo man dann andocken kann. Gibt es einzelne Abteilungen, die schon für bestimmte Bereiche, zum Beispiel für Steuern, für Korruption, Compliance-Management-Systeme haben, dafür Strukturen aufgebaut haben, auf denen ich ansetzen kann? Da macht es Sinn, sich daran zu orientieren, weil dann muss man das Rad nicht nochmal komplett neu erfinden. Man hat entsprechende Bezugspunkte, auf die man aufsetzen kann. Das ist, denke ich, in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig. Und dann muss man gucken, dass man die eigene Aufbauorganisation richtig beschreibt und auf Abbau dann ein eigenes Prozesshandbuch gestaltet mit wirksamen Kontrollen, was dann auch regelmäßig überprüft wird. Ich denke, das ist auch ein zentraler Aspekt, dass die Dokumente, die man erstellt hat, regelmäßig überprüft werden, ob die rechtlichen Rahmenbedingungen sich geändert haben oder auch die eigenen Prozesse. Und dann entsprechende Anpassungen bei Bedarf auch vorgenommen werden.
Was sind denn die Trends und zukünftigen Entwicklungen im Bereich Exportkontrolle?
Was wir beobachtet haben in letzter Zeit auf jeden Fall, sind, dass die Betriebsprüfungen des Zolls im Zusammenhang mit den außenwirtschaftsrechtlichen Prüfungen, dass also wirklich nochmal nachgeprüft wird, ob die Vorgänge exportkontrollrechtlich richtig abgebildet sind. Also die Ausfuhrvorgänge, die Güterklassifizierung und die Geschäftspartner werden nochmal überprüft. Zudem haben wir aber auch noch die Ausweitung von den Embargo-Regularien mit der extraterritorialen Wirkung, denn normalerweise haben wir ja, dass die Embargo-Regularien nur für EU-ansässige natürliche Personen oder Unternehmen gelten. Allerdings wurde das mittlerweile so ausgeweitet, dass Tochtergesellschaften eines zum Beispiel deutschen Unternehmens in einem Drittland auch die EU-Vorgaben umsetzen müssen. Und dann haben wir natürlich auch noch so Problemstellungen wie Umgehungsgeschäfte, also Exportbeschränkungen sollen oder Verbote sollen umgangen werden, dass das weiterhin gehemmt wird und eben nicht mehr möglich ist.
Genau, was wir feststellen in den letzten Jahren ist, dass sich natürlich die EU-weiten Vorgaben sich deutlich ausgeweitet haben, namentlich natürlich zu nennen das EU-Russland-Embargo, was tatsächlich, wie die Lara das eben auch gesagt hat, jetzt für sich in Anspruch nimmt, dass er auch eine gewisse extraterritoriale Wirkung hat, insbesondere was mittelbare Geschäfte betrifft, aber auch, dass EU-ansässige Unternehmen verpflichtet sind, eine Prüfung oder eine sicherzustellen, dass ihre Tochtergesellschaften auch die EU-Vorgaben erfüllen. Das ist insoweit interessant, weil das ein Paradigmenwechsel ist und die EU ja bis zum vorletzten Sanktionspaket genau das vermeiden wollte, dass das EU-Recht eine extraterritoriale Wirkung hat. Nunmehr das aber doch ja in den Verordnungen niedergeschrieben ist. Und das gilt es auch für die Unternehmen umzusetzen. Und wir sehen, das geopolitische Umfeld, in dem wir uns bewegen, nimmt rapide an Regulatorik zu. Wir sehen Handelskonflikte, wir sehen Zölle auf verschiedenste Waren. Wir sehen Exportkontrollvorschriften, die verschärft werden, die nicht bloß auf die Proliferation, also die Vermeidung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen aus sind, sondern auch tatsächlich ja eigene politische Interessen verfolgen. Wir sehen, dass die USA Restriktionen in Bezug auf die Ausfuhr von Halbleitern definiert haben, die es zu beachten gilt. Und das alles führt natürlich zu einem Spannungsfeld zwischen dem freien Handel und der Regulatorik, die es zu beachten gilt. Und wir gehen davon aus, dass diese Vorschriften in den nächsten Jahren noch zunehmen werden und darauf müssen sich Unternehmen einstellen.
Liebe Dilara, lieber Daniel, habt vielen Dank, dass ihr uns heute Rede und Antwort gestanden habt.
Sehr gerne.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere interessante Infos zu dem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema näher bringen konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.